Genau, das Franchise-Systeme sind ja sozusagen eine Ergänzung zu unserem Angebot. Das heißt, wenn ich schon mit dem Gedanken spiele, Unternehmer, Unternehmerin zu werden, dann kann ich quasi natürlich ein Unternehmen kaufen, die Nachfolge antreten. Oder aber nicht in ein bestehendes Franchise-System einkaufen. Die bekanntesten sind ja aus dem Food, also McDonald's und so weiter, ne? Aber es gibt ja auch im Immobilienbereich welche oder im E-Bike-Bereich und so weiter ganz spannende Themen. Da kann ich sozusagen mit einem bestehenden Hintergrund, was Marketing, Personalthemen und so weiter betrifft, in so eine softere Selbstständigkeit starten.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute, Aysha Wiese, Geschäftsführerin der JDB Media Group und vor allen Dingen auch der DUB, Deutsche Unternehmerbörse. Liebe Aysha, würdest du dich kurz vorstellen? Und natürlich auch die Gruppe und deine Tätigkeit.
Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Aysha Wiese, ich bin die Geschäftsführerin der JDB Holding. Wir sind ein Medienhaus, spezialisiert auf den Mittelstand in Deutschland vor allem und sind da in den verschiedensten Bereichen tätig. Über die Holding haben wir 4 Gesellschaften und da ist einmal ein Medien- und Verlagshaus, die DUB Media GmbH. Dort geben wir ein Magazin heraus, das DUB Unternehmermagazin, 6-mal im Jahr und haben eine relativ erfolgreiche Newsletter-Reihe mit über 300.000 Abonnenten, die wirklich gut gelesen werden und veranstalten jetzt dieses Jahr zum 4. Mal ein großes Festival in Berlin wieder und machen da das Big Bang KI Festival, wo wir auch den Branchentreff zur Unternehmensnachfolge stattfinden lassen, wo wir das Thema Unternehmensnachfolge aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Genau, und dann haben wir noch ein Institut, das Deutsche Innovationsinstitut im Haus, die Unternehmen, vor allem den Mittelstand, auf bestimmte Kriterien prüfen und gegebenenfalls auszeichnen. Aber was jetzt hier an der Stelle, glaube ich, besonders spannend ist, ist natürlich die Deutsche Unternehmerbörse. Genau, das ist auch die Gesellschaft, in der ich hier angefangen habe vor knapp 4 Jahren. Wir sind Europas reichweitenstärkstes Portal, was das Thema Unternehmen kaufen, verkaufen betrifft. Uns gibt es schon seit fast 15 Jahren, ursprünglich mal mit vom Handelsblatt, damals Gabor Steingart und unserem jetzigen Gesellschafter Jens de Boer gegründet, aus sozusagen einer persönlichen Not heraus. Der erste Geschäftsführer kam aus dem mittleren Management und wollte ein Unternehmen übernehmen und hat da keine passende digitale Plattform gefunden. Und wie das so ist, manchmal an zusammengefüllten Tischgesprächspartnern, ne? Und genau, da ist das dann so aufgekommen, dass die das besprochen haben und dann auch relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht haben. Und die Deutsche Unternehmerbörse wurde quasi geboren. Und wir sind in nicht nur, was das Thema Unternehmen kaufen, verkaufen betrifft, ganz gut aufgestellt. Wir bieten auch verschiedene Services rund um das Thema. Das meist nachgefragte ist natürlich, sind unsere Multiples, wo wir Anhaltspunkt geben und eine Orientierung bieten. Was ist denn eigentlich so ein Unternehmen wert? Genau, das mal vielleicht so in aller Kürze. Und wir sitzen in Hamburg.
Ja, Hamburg, eine schöne Stadt.
Genau, die schönste Stadt in Deutschland, ne, wie wir gerne sagen.
Ja, okay. Hamburg, die schönste Stadt in Deutschland. Zum Thema Unternehmerbörse, da würde mich das mal interessieren. Wir haben ja uns als M&A-Berater, wir inserieren natürlich auch gerne in der Börse, weil es tatsächlich auch für uns, ich glaube, die qualitativ hochwertigste Börse ist. Und auf der anderen Seite machen wir auch Direktansprachen. Habt ihr solche Themen auch? Bekommt ihr mit, was ist erfolgreicher? Ist das Inserat in der DUB oder ist eine Direktansprache erfolgreicher?
Also das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Und in der Kombination ist das natürlich besonders erfolgreich. Wenn man jetzt den perfekten Käufer hat, dann braucht man uns nicht, ne? Das muss man einfach sagen. Aber wenn man eben noch nicht den Käufer hat oder beziehungsweise sich vielleicht mal orientieren möchte, was der Marktwert ist, welche Käufergruppen gibt es, die erreicht man nicht, indem man die persönlichen Kontakte benutzt oder vielleicht über den Bankberater, machen das ja auch einige. Das wird, in der Regel ist das nicht schlecht, ist es auch für den Anfang ganz gut, aber um die gesamte potenzielle Käuferschicht anzusprechen, würde ich schon empfehlen, auf eine Börse zu gehen. Also ich bin von der Deutschen Unternehmerbörse, natürlich empfehle ich uns. Aber es ist auch mit Abstand die erfolgreichste Plattform. Das wissen ja viele, die das professionell nutzen. Das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt. Wir haben letztes Jahr einen Relaunch durchgeführt und das technische System sowohl im Backend als auch im Frontend komplett neu aufgestellt. Das heißt, das Ganze ist noch besser geworden in der User Experience, sagen wir ja im Marketingbereich, das heißt in der Benutzerführung. Alle Themen, die vorher ein bisschen irritierend waren, haben wir zum größten Teil aus dem Weg geräumt und das so zeitgemäß angepasst, so wie wenn man auf einer anderen Online-Plattform unterwegs ist, seine Immobilie, sein Auto, was auch immer verkaufen möchte, kann man das ja auf der Börse machen. Und das Thema digitale Börse für Unternehmensverkauf hat ja immer so ein paar Punkte, wo die Unternehmer unsicher sind, aber ich denke, die meisten Unsicherheiten haben die ja mittlerweile aus dem Weg geräumt, beziehungsweise ist das Arbeiten mit Online-Plattformen mittlerweile so gut gelernt, vor allem für die Käuferschicht, muss man sagen, dass ich das unbedingt empfehlen würde, ins Portfolio zu nehmen.
Es hat ja auch den Vertraulichkeitsaspekt. Also wenn ich über eine Börse inseriere, dann weiß der Leser des Inserats natürlich nicht, um welches Unternehmen es sich handelt. Und bei Direktansprachen, klar, wenn Berater direkt ansprechen, ist das sowieso auch sehr anonym. Aber über die DUB können ja auch theoretisch Privatpersonen, die ein Unternehmen haben, dieses anbieten. Wird das auch genutzt?
Genau. Also über 20% unserer Inserate sind tatsächlich Privatanbieter. Das heißt, die kommen ohne Berater, Beraterin an uns und inserieren selbstständig auf der Plattform ihr Unternehmen. Und ein gewisser Teil kontaktiert uns auch. Wir sind ja im Gegensatz zu anderen Online-Plattformen auch persönlich erreichbar. Das heißt, wenn jemand hier anruft, ist es kein Bot, der da rangeht, sondern das ist einer unserer Kollegen hier im Haus. Manchmal bin das auch ich. Und da gibt's immer die ersten vertraulichen Gespräche. Wir bieten das ja auch offensiv an bei uns und sagen, dass für ein erstes Kontaktgespräch ist auch komplett kostenfrei, stehen wir zur Verfügung. Da geht das ja schon los mit wie lange dauert das? Ich würde jetzt gerne mein Unternehmen quasi sofort verkaufen oder was muss ich jetzt machen? Wie starte ich? Da sind ja die Unternehmer, Unternehmerinnen komplett unterschiedlich aufgestellt. Es gibt welche, die das ganz genau wissen, weil sie sich schon länger damit theoretisch beschäftigt haben. Es gibt aber auch welche, die wirklich komplett so ein Handwerksbetrieb mit 10, 15 Mitarbeitenden haben und dann noch nie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und gar nicht wissen, wie sie das jetzt starten. So.
Ja, das ist natürlich schon ein Mehrwert, ja, gerade für Leute, die ohne Berater unterwegs sind. Bei anderen Börsen bekomme ich das mit, auch gerade so bei KI-Börsen, die jetzt so langsam aus dem Boden sprießen, oder stehenden Börsen, die sagen, naja, komm, wir switchen jetzt auf eher was Anonymes rüber, ohne Beratung. Es ist für uns einfacher, die Leute geben ihre Daten ein und die Käufer suchen. Und ich finde, das ist schon ein schöner Mehrwert, wenn man bei euch auch jemanden persönlich erreichen kann, der auch die Erfahrung widerspiegelt. Wie muss denn so ein Inserat gestaltet werden? Was schreibe ich rein? Was darf ich nicht reinschreiben? Sicherlich eine gute Angelegenheit.
Ja, genau. Das wird auch, also zum Glück jetzt nicht von allen, weil da müsste ich, glaube ich, unsere Mitarbeiterzahl verdreifachen. Aber von einigen wird das schon ganz gut genutzt und ist auch erforderlich, glaube ich.
Und man kann ja nicht nur das Unternehmen anbieten, sondern man kann auch ein Kaufgesuch eingeben.
Genau. Wenn man was sucht, kann man das auch eingeben und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben gerade, was Kaufgesuche betrifft, da hatte ich vorgestern ein längeres Gespräch mit einem mit jemandem, der von der Private Equity mandatiert worden ist und beispielsweise aktuell dabei ist, Steuerbüros in Deutschland aufzukaufen, die besonders lukrativ sind und die zu einer Holding zu integrieren. Und solche Leute sind natürlich bei uns auch unterwegs.
Ganz interessantes Thema, liegt daran, dass ich da mal gelernt habe, meine erste Ausbildung dort gemacht habe. Ja. Die sind natürlich oftmals sehr klein, Unternehmer geführt. Genau. Und die zusammenzuführen, man sieht es ja bei ETL zum Beispiel, das ist eine große Gruppe, funktioniert sicherlich und wird auch die Zukunft sein. Also die kleinen Feldwaldwiesen, Steuerberater soll nicht despektierlich gemeint sein, die haben einfach die Kompetenz in einem immer komplexer werdenden Thema nicht, alles abzudecken. Und dafür sind die großen Kanzleien sicherlich sehr wertvoll.
Ja, genau. Wobei die ja darauf Wert legen, also die jetzt, mit denen wir aktuell sprechen, dass die sozusagen diesen Wald- und Wiesencharakter, wie du es genannt hast, erhalten lassen wollen, weil die natürlich sehr nah am Unternehmer sind. Was da aber gut ist, dass man sozusagen die zentralen Services, das heißt, da muss ich nicht jedes einzelne kleine Büro damit beschäftigen, welche KI-Tools kann ich schon einbauen, welche Prozesse kann ich schon soweit automatisieren. Ne? Auch wir sprechen ja auch im Personalmangel, auch in dem Bereich gerade qualifiziertes Fachpersonal zu finden, ist schwierig. Wenn man da so bestimmte Prozesse automatisieren kann, dann kann man auch sozusagen mit weniger werdendem Kollegium gut arbeiten.
Ja, spannend. Ihr habt ja jetzt nicht nur die Unternehmensbörse, sondern ihr habt so eine Franchise-Geschichte auch aufgebaut. Wie wird das frequentiert und was bedeutet das?
Genau, das Franchise-Systeme sind ja sozusagen eine Ergänzung, Alternative würde ich nicht sagen, aber Ergänzung zu unserem Angebot. Das heißt, wenn ich schon mit dem Gedanken spiele, Unternehmer, Unternehmerin zu werden, dann kann ich quasi natürlich ein Unternehmen kaufen, die Nachfolge antreten oder aber nicht mich in ein bestehendes Franchise-System einkaufen. Die bekanntesten sind ja aus dem Football, also McDonald's und so weiter, ne? Aber es gibt ja auch im Immobilienbereich welche oder im E-Bike-Bereich und so weiter ganz spannende Themen. Da kann ich sozusagen mit einem bestehenden Hintergrund, was Marketing, Personalthemen und so weiter betrifft, in so eine softere Selbstständigkeit starten, sag ich mal.
Ja, der Kapitaleinsatz ist oftmals auch nicht so ganz hoch.
Genau, der ist wesentlich geringer, ja. Richtig, ja.
Und ich habe Vorteile im Marketing, weil ich mich da nicht drum kümmern kann und die Profis aus dem Headquarter übernehmen das entsprechend dann. Ne?
Genau. Also das kriegen wir auch von vielen so zurückgespiegelt, dass man natürlich die ganzen Themen, die man so als Unternehmer, ich sag mal, die nicht auf der Prior-Liste stehen, dass man die dann an die Zentrale ausgliedern kann. Die Kehrseite von der Medaille ist natürlich, man ist da jetzt nicht komplett frei. Ne? Man ist schon gebunden an eine Corporate CI, das Logo ist vorgegeben und so weiter. Und man kann unter der Flagge mitsegeln, wenn man das denn möchte.
Ja. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch. Wir haben einen Fahrradhandel im Angebot und da sind wir auch auf das Thema Franchise-Systeme im Bereich Fahrradhandel gekommen und da kam so ein bisschen die Schwingung im Gespräch auf, dass so Franchise-Unternehmer eigentlich nicht so richtig die Unternehmer sind. Also wenn es mal ein bisschen schief läuft, dass die oftmals auch nicht wissen, wie finde ich Hebel, jetzt das Unternehmen wieder auf die Spur zu bringen und verlassen sich vielleicht zu viel auf das Franchise-System. Würdest du die Meinung teilen?
Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt. Es ist sicherlich so, dass man jetzt nicht der 100%, 130% Unternehmer ist, wie wenn das Unternehmen einem komplett selbst gehört. Aber nichtsdestotrotz auch im Franchise-Bereich, die haben ja ein sehr, sehr gutes Onboarding. Die haben permanente Schulungen, gerade bei diesen großen Franchise-Gebern. Mit denen sind wir ja im sehr engen Austausch. Ich glaube, die sind mittlerweile unheimlich gut professionalisiert. Ich würde im Gegenteil behaupten, dass man als Unternehmer, wenn man mit seinem Fach verheiratet ist, ne, wenn wir jetzt bei diesem Handwerksbetrieb bleiben oder eben auch im E-Commerce oder im Handel, da ist man in seinem Thema besonders gut und fokussiert und vernetzt und kann dann besonders gut verkaufen. Aber diese restlichen Themen, da hat man gar nicht die Kapazität, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Also für den meisten geht's ja so.
Ja, die Einstiegshürde ist auch geringer, dann das finde ich eigentlich ganz gut.
Ne? Und das wahrscheinlich ist die Dauer von Franchise-Nehmern, da kenne ich noch keine Statistik zu, müsste ich mir mal anschauen, finde ich auch ganz spannend, wie lange so ein Franchise-Nehmer im Schnitt sozusagen dem Unternehmen oder dem Franchise-System treu bleibt. Aber ich weiß zum Beispiel von McDonald's, dass die ja erst mit der Verrentung oder noch später da rausgehen, weil das eben unheimlich lukrativ ist.
So. Genau, ja. Ein weiteres Thema, Insolvenzbörsen. Ihr hattet die früher mal getrennt, habt sie jetzt integriert. Mit welchem Hintergrund?
Genau, wir haben festgestellt, dass das Thema Insolvenz, man hat dann immer so ein Bild im Kopf mit der Laden ist pleite, lohnt sich nicht, funktioniert nicht, was ja häufig nicht stimmt, weil so eine Insolvenz kann einen auch treffen aufgrund von anderen Faktoren. Das muss nicht immer das nicht funktionierende Geschäftsmodell sein. Es gibt ja sehr, sehr gute Restrukturierungsberater und Sanierer. Mit einigen arbeiten wir hier auch zusammen über die Holding übergreifend. Und die Insolvenzunternehmen, wenn man die in die aktuelle klassische Börse mit integriert und dann kann man bei der Suche das nämlich ausschließen. Man kann sagen, ich möchte keine insolventen Unternehmen angezeigt bekommen, dann kriegt man die auch nicht angezeigt. Aber einige kommen gar nicht erst darauf, sozusagen sich die auch anzuschauen, weil es da natürlich auch sehr, sehr gute Unternehmen gibt. Ich sag mal, die man jetzt mit einem guten Plan, mit einer guten Restrukturierung wieder profitabel machen kann. Und die sind natürlich von der Einstiegshürde ein bisschen geringer, wenn man gerade finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt ist oder sich der Herausforderung stellen möchte, so ein Unternehmen wieder auf gesunde Beine zu stellen. Ist es natürlich sehr spannend.
Ja, das Thema, wie gehe ich an einen Unternehmenskauf ran? Es wird ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele kommen von der Finanzseite dran und die wollen als erstes über den Kaufpreis sprechen. Viel schöner und interessanter ist es, wenn die Leute über das Thema, über die Branche, über die Assets eines Unternehmens sprechen und dann in den Finanzbereich eintrudeln. Und da kann es natürlich sein, wenn man so eine Börse mal durchforstet, dass man sieht, auch hier ein schönes Unternehmen, klasse Branche, Region, passt. Da gehe ich dran, auch wenn es insolvent ist oder gefährdet ist, gehe einfach mal dran. Ja, was andere vielleicht, was man vorher nicht so auf dem Radar hatte, wenn man nur eine exklusierte Insolvenzbörse sich anschauen würde, ja.
Genau. Also wir haben ja als Holding beispielsweise letztes Jahr eine Gesellschaft dazugekauft, die DISC, das Deutsche Institut für Servicequalität. Das ist so etwas wie Stiftung Warentest, in etwas kleiner. Und die gibt es auch schon seit knapp 20 Jahren und machen einen super Job. Und die haben aber die Transformation in den letzten Jahren so ein bisschen verschleppt. Und alleine da sehe ich jetzt, wenn wir die in die Holding dabei sind, die in die Holding zu integrieren und ich mir die Prozesse bei denen vor Ort angucke, dass man wirklich sehr, sehr schnelle Quick Wins hat, wo man sagt, okay, da kann ich die Kosten auf jeden Fall in 2025 um mindestens 20% reduzieren, ohne jetzt Personal zu entlassen, sondern einfach auf der Kostenstelle besser zu gucken, mit den Lieferanten nachzuverhandeln und so weiter. Das ist ja auch immer ein gutes Momentum, ne, wenn der Eigentümer wechselt, dass man alle Verträge einmal sich anguckt und die nochmal neu verhandelt. Und da gibt es unheimlich viel Potenzial.
Ja, denke ich auch. Das passt. Wenn wir jetzt beim Unternehmensverkauf schon sind, ein Ausblick, würdest du den wagen jetzt, wie der Markt für 25 möglicherweise aussehen wird, wenn mehr Inserate bei euch eintrudeln? Oder warten die Unternehmer vielleicht, weil es nicht so ganz gut ist, weil sie glauben, der Kaufpreis wäre dann doch nicht angemessen, ihren Vorstellungen zum einen aus der Sicht, was brauche ich, um ein vernünftiges Leben nach dem Verkauf zu führen? Was ist mein Ego, was will ich erzielen beim Verkauf?
Also ich glaube, dass wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir nach dem Relaunch nochmal eine Steigerung hatten im zweistelligen Prozentbereich, dass sich das dieses Jahr fortführen wird. Ich bin ja von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch, wie man merkt. Aber das ist jetzt nicht nur meinem puren Optimismus geschuldet. Ich glaube einfach, man hat das auch in den letzten Jahren sehr, sehr lange geschoben. Es ist einfach der demografische Wandel, der da ist. Den kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Viele haben, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer gewartet, ob das vielleicht besser wird, ob der Zeitpunkt nicht passt und so weiter. Und man sieht, wir leben in Zeiten, wo eine Krise die nächste jagt. Und so eine richtig ruhige Zeit, denke ich mal, würden wir jetzt alle sagen, wird es nicht geben. Es wird immer irgendein Weltwirtschaftsthema geben, was uns alle dann doch betrifft, vielleicht hier weniger als dort. Die Transformation, Digitalisierung und so weiter in Deutschland läuft total schleppend. Das wissen wir alle. Wir hoffen, dass jetzt nach den Wahlen im Februar auch ein entsprechender Wechsel stattfindet und vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein Drive entsteht. Aber die Unternehmen sind ja da. Und die Inhaber, das kann man nicht wegdiskutieren, die sind einfach im Alter, wo das immer schwieriger wird. Und daher denke ich, dass wir von der Börse weiter wachsende Umsätze und Inserate haben werden auf der Plattform. Was ich aber natürlich von allen professionellen Beratern bei uns höre, ist, dass die Prozesse sehr viel länger dauern, dass man am Ende dann doch nicht zum Abschluss kommt, weil irgendein Punkt dann doch nicht stimmt, dass die Finanzierung dann am Ende kippt, weil irgendein Parameter nicht korrekt berechnet worden ist und so weiter. Also dass der Abschluss einfach länger dauert und anspruchsvoller wird, als er in den Jahren davor war. Das stimmt. Und aber wie gesagt, wir sind ja vorgeschaltet in dem Part, wo es um die Käufersuche geht. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Ja, also die Erfahrung habe ich auch, dass doch der ein oder andere Käufer ein bisschen genauer guckt und der weiß auch, dass die Finanzierung momentan schwieriger wird. Auf der Verkäuferseite haben wir so die Erfahrung gemacht, dass es in guten Jahren die Leute zwar irgendwie gesagt haben, naja, eigentlich habe ich keine Lust mehr, aber ich nehme nächstes und übernächstes Jahr den Gewinn doch mit. Das ist klasse, es läuft doch. Und plötzlich stehen solche Menschen allerdings, vor der Wahl, sie müssen sich mehr ins Unternehmen einbringen. Zu KI kommen wir ja gleich noch. Sie müssen sich mehr ins Unternehmen einbringen, aber sie haben aufgrund des Alters 60, 63, 65, ja, die haben nicht mehr die Flexibilität, die Innovationskraft, um da Hebel zu stellen und das Unternehmen besser aufzustellen. Also der erste Eindruck ist ja oftmals die Webseite. Und wenn man sich eine Webseite anguckt und guckt dann, wie alt ist der Unternehmer, das korreliert dann schon oftmals zusammen. Ja, und es ist eigentlich schade, dass die den Absprung nicht dann finden, wenn es richtig gut ist. Und klar, sie nehmen vielleicht noch 2 Jahre eine Million dann mit. Aber im dritten Jahr und im vierten, wenn es schlechter wird und die Aussichten schlechter werden, ist die Bewertung natürlich wesentlich niedriger. Sie bekommen einen niedrigeren Kaufpreis und die Finanzierung wird schwerer auf der Käuferseite.
Ja, das ist natürlich immer schwierig, ne? Ich teile das objektiv genauso wie du, dass man rechtzeitig also in Zeiten, wo es gut läuft und das alles gut aufgestellt ist, verkaufen sollte. Andererseits kann ich das schon verstehen, ne? Dass es dann gerade Spaß macht, wenn es so gut läuft und dass man da irgendwie nicht loslassen kann und will. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Und denke ich, sollte man rechtzeitig anfangen, mit entsprechenden Beratern, Beraterinnen zu sprechen und diesen Prozess auch mental und emotional zu begleiten. Das höre ich auch regelmäßig. Ich habe am Ende letzten Jahres ein Gespräch mit einem Berater gehabt, und die hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Deal, der kurz, also beim Notar am Ende gescheitert ist, weil der Unternehmer, als er unterzeichnen sollte und ihm dann klar war, okay, jetzt in dem Moment ist das wirklich soweit, da dieser da abgesprungen ist. Und ich glaube, das passiert ja zum Glück jetzt nicht so super häufig, aber es passiert, dass man gerade bei solchen Sachen rechtzeitig irgendwie ein Gefühl dafür haben sollte, dass man da auch jemanden hat, der damit coacht. Und das muss ja kein Psychotherapeut sein, der würde ja wahrscheinlich auch nicht angenommen werden, aber es gibt ja auch viele gute Juristen, Juristinnen mit einer Zusatzausbildung zum Mediator, Mediatorin. Und ich glaube, so jemand ist wirklich sehr, sehr viel wert, an so einem Prozess sich zu beteiligen und von vornherein auch innerhalb der Familie. Ne? Manchmal ist es ja dann auch, kommt es aus der Familie, dass die Frauen, die Kinder, wer auch immer da noch beteiligt ist an diesem Entscheidungsprozess, Zweifel sehen. Und also ich war jetzt aus dem privaten Umfeld, da wollte die Ehefrau gar nicht, dass der Mann jetzt dann 24/7 zu Hause bleibt. Und die Aussicht hat ihr dann final doch nicht so gut gefallen. Also gar nicht, weil die Probleme haben, sondern weil es eine großartige Veränderung ist. Und ich glaube, man muss so sehr, sehr viele Rahmenfaktoren einfach mitbedenken.
Ja. Viele Unternehmer wissen auch gar nicht, dass auf dem Markt viele Käufer sind, die wirklich auch gut sind. Ja, also junge Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, die Biss haben, die was wollen, die auch oftmals finanzstark sind durch Eigenkapitalgeber, die im Hinterhalt haben. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so geläufig in der Unternehmerschaft.
Genau, es ist nicht immer irgendeine anonyme Gesellschaft, die das aufkauft, sondern es sind auch viele, bei uns melden sich auch sehr, sehr viele MBA-Kandidaten, die wirklich gut ausgebildet sind, wie du eben gesagt hast, und über entsprechende Finanzierung im Hintergrund verfügen und einfach ein gutes Unternehmen suchen, was sie selber weiter aufbauen wollen. Ne? Das ist, glaube ich, immer so ein sehr gutes Momentum, um mit so jemandem auch warm zu werden und nicht das Gefühl zu haben, das Unternehmen ist dann nicht mehr da oder ist nicht mehr in so einer, nicht so eine Familienunternehmen, genau.
Ja. Thema KI, wir bekommen es so mit, bei uns stellen sich jetzt immer mehr Börsen vor, die KI-basiert sind. Wie schätzt du diese Situation ein und was macht die DUB in dem Bereich?
Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir den Relaunch im Herbst durchgeführt haben, einen sehr, sehr großen im Backend und Frontend. Und wir haben natürlich auch viel über KI gemacht und ausprobiert und haben jetzt einige Sachen eingeführt, die über KI ganz gut funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass die KI wahrscheinlich, wenn wir über Agents sprechen, dann gegen Ende des Jahres, nächstes Jahr, über Agents funktionieren wird. Die andere Frage ist, wenn wir bekommen ja jetzt in End-User-Kontakt sozusagen mit, dass wenn jemand schon Schwierigkeiten hat, wir sind ja mittlerweile sehr, sehr gut aufgebaut und sehr selbsterklärend, da schon Schwierigkeiten hat, das zu finden, was man sucht, obwohl man das nur mit so einer Stichworteingabe machen kann, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie unsere Zielgruppe damit klarkommt. Und wir müssen zweigleisig fahren. Wir haben überall da, wo es Sinn macht, schon im Hintergrund KI im Einsatz. Aber ich denke, der menschliche Faktor wird weiterhin noch bestehen bleiben. Und bis alle wissen, wie man richtig promptet und wie so ein System funktioniert, wird das, denke ich, noch eine Zeit dauern. Und selbst mit KI-Systemen, man muss ja trotzdem auch das KI-System, wir testen, also wir haben ja unser Inhaber vielleicht mal dazu, unser Festival heißt ja auch KI-Festival, ist so ein KI-Enthusiast und es hört sich täglich und 24/7, glaube ich, mittlerweile die neuesten Programme, Entwicklungen und so weiter dazu an und treibt das hier schon intern sehr. Aber bei der ganzen Euphorie, die wir da haben, bin ich persönlich der Meinung, dass das jetzt noch ein bisschen dauern wird, bis wir das auch in der Unternehmensbörse sozusagen 1:1 integriert haben, weil die End-User, die muss man ja mitnehmen. Also ne, da muss ja jemand auch verstehen, dass er einen Agent hat, dass er in sein Smartphone spricht und sagt, ich will mein Unternehmen verkaufen. Und auch die KI-basierten Tools, die bauen sich das ja nicht von sich alleine, sondern die suchen ja nach Systemen, die funktionieren, wo besonders viele registriert sind. Wir haben knapp 85.000 registrierte Nutzer, die mit uns in irgendeiner Form in Interaktion sind und die permanent aktualisiert werden. Ne? Das ist jemand, wer sein Unternehmen bei uns verkauft hat, der meldet sich dann natürlich auch ab. Dafür melden sich neue an. Wir jetzt schauen uns das wöchentlich an. Da sind immer pro Woche 100 bis 150 Neuregistrierungen auf dem Portal. Das heißt, das ist sehr schwierig irgendwie. Da würde man auch sagen, auch das Newsletter-Format wird nicht mehr funktionieren und so weiter. Und ich sage dann immer, man sagt schon seit 70 Jahren ungefähr, dass Radio stirbt und wir hören alle noch Radio, ne? Also inklusive mir und auch meine 11-jährige Tochter, die hört auch Radio, weil trotz aller digitalen Formate wie Podcasts und Co., Radio gibt's halt auch immer.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie viel Inserate habt ihr momentan in der Börse, in den Bereichen?
Also wir haben im Moment, Stand Montag, waren das knapp 2.000, die jetzt auf der Plattform sind. Und ich glaube, letztes Jahr hatten wir insgesamt 4.000.
Und wie teilt sich das auf in Verkaufsinserate und Käuferinserate?
Wir haben, glaube ich, das ist so ungefähr 300 bis 350 Gesuche, also sozusagen jemand, der ein Unternehmen kaufen will. Und der Rest sind Angebote. Also der Großteil sind schon Unternehmen, die zum Verkauf stehen. Und auf der anderen Seite sind strategische Investoren oder eben MDI-Kandidaten, die ganz gezielt suchen.
Ja, das zeigt schon wieder, dass wirklich die Branche läuft, also dass viele Unternehmen auf dem Markt sind. Und die Nachfrage ist ja eigentlich auch da. Ja? Es sind halt, haben es vorhin schon gesagt, so Details, wo der Käufer sagt, da stimmt was nicht, das mag ich nicht oder die Finanzierung funktioniert nicht oder der glasige Kaufpreis ist einfach zu hoch.
Ja, genau.
Multiples. Die LUB hat ja jetzt, ich glaube vor 2 Jahren war es, die Multiples gelauncht. Genau. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, als ich das vor knapp 4 Jahren übernommen habe, war es ja so, dass wir auch Multiples auf der Seite hatten. Die waren auch sehr gefragt. Die hatten wir aber von einem Partner sozusagen fertig angeliefert bekommen. Und irgendwann habe ich gefragt, wie das funktioniert und so weiter und wie die sich zusammensetzen. Und ich bin ja von Haus aus Soziologin, das heißt, Statistik war mein zweites Standbein. Und dann habe ich durch einen glücklichen Zufall Professor Wassermann kennengelernt, der ja auch den Nachfolgemonitor mit der KfW zusammen herausgibt und hatte mit ihm gesprochen, ob er sich das vorstellen kann, den wissenschaftlichen Teil dazu zu, also das so wissenschaftlich aufzubereiten, wie es geht. Und wir suchen die Partner, die uns die anonymisierten Deal-Daten liefern. Das war ein bisschen komplexer und schwieriger, als ich angenommen hatte, weil das natürlich sehr sensible Daten sind und das ein großes Vertrauen gibt, dass uns die Berater da schenken, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und letztendlich haben wir es aber hinbekommen, dass wir sozusagen, ich schätze mal, die breiteste Basis an Daten haben. Die ist natürlich nicht perfekt, ne? Das weiß ich auch aus der Statistik. Je größer die Datenbasis, desto besser die Ergebnisse, die man da am Ende hat. Aber es gibt einfach nichts Vergleichbares, was wissenschaftlich fundiert ist, wo die Methode klar kommuniziert und transparent ist. Und unsere Multiples sind einfach für die Branche der Standard. Wir wissen das immer, weil die sehr, sehr viele Studierende, Doktoranden von Universitäten, wir haben jetzt gerade ein Projekt mit der WHU laufen, zu so einem verwandten Thema, und die nutzen auch unsere Multiples und auch die historischen sozusagen, die sich entwickelt haben. Und auch sehr viele Gutachter von Gericht und so weiter schreiben uns an und fragen nach Multiples aus dem und dem Zeitraum, weil sie das einschätzen wollen. Das heißt, die sind wirklich ein guter Branchenstandard. Wir haben bei der letzten Veröffentlichung, also wir stehen jetzt kurz davor, sozusagen die neuen zu veröffentlichen. Bei der letzten Veröffentlichung hatte der Bereich Handwerk ein leichtes Plus. Und da hat uns dann tatsächlich ein Unternehmen, was Handwerksbetriebe aufkauft, angeschrieben und gefragt, ob wir die nicht ändern können, weil das für sie dann doch in der Summe ein größeres, also für die hat das einen Unterschied gemacht. Und ja, kann ich verstehen, und ändern tun wir das natürlich nicht, ne? Aber man sieht da, was für einen Impact das hat, ne? Weil sich alle darauf verständigen, dass die Multiples einfach der Standard sind, nach dem man arbeitet.
Ja. Wir arbeiten auch mit diesen Multiples. Ich war ja in der Vorzeit auch bei der Gruppe, die Mullis zu euch geliefert hat. Ich glaube, die waren auch gut. Und
genau, die waren auch sehr gut, ja.
Weil die so ein bisschen die Erfahrung der Berater wieder gespiegelt haben. Mhm. Die basierten nicht auf nur auf den Deals, die gemacht worden sind, sondern auf Erfahrungen. Bei mir landen, weiß ich, 40, 50, 60 Bewertungen im Jahr auf dem Tisch, die ich anschaue, weil wir auf der Käuferseite auch unterwegs sind, oder man unterhält sich ja auch mit anderen Beratern, und das gibt schon Schwingungen, und wenn man das so vergleicht zu dem Dupp-Multiples, das passt. Also da ist die wissenschaftliche Fundierung da, und die bestätigt im Prinzip so die Erfahrung, die man als Berater auch zieht.
Ja. Genau. Deshalb gibt's ja auch eine Range, ne? Und mit Professor Wassermann haben wir ja wirklich jemanden, der auch selber aktiv ist in der Praxis. Das ist jetzt nicht aus dem Elfenbeinturm raus. Das war mir auch wichtig, dass wir da jemanden haben, der sich auch in der Praxis auskennt und das auch entsprechend einordnen kann. Und das ist ein guter Service, denke ich, für das Themenfeld, wenn man Unternehmen bewerten muss oder will.
Ja. Ich war jetzt auf einer Veranstaltung vom BDU, wo der Professor Holger Wassermann meinen Vortrag zur Demografie gehalten hat. Also echt spannend, so diese Pyramide, die dann plötzlich so ein schönes Teil hier hat. Also der ist schon gut und er hat wirklich hohe Erfahrung im Markt.
Genau, genau, ja.
Wir haben noch so zwei, drei Themen. Newsletter hast du schon mal erwähnt, dass ihr da sehr viele Empfänger habt. Und es ist ja nicht nur der Börsen-Newsletter, sondern es ist auch der DUB-Newsletter. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Ja, genau. Also wir haben einmal im Monat ja einen Themen-Newsletter, der sich um ein Schwerpunktthema dreht. Jetzt im Februar ist er, glaube ich, im Januar. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wir haben im Januar Auftakt 2025 gehabt. Da haben wir so verschiedene Verbände vor allem mal gefragt, wie die das so sehen und einschätzen. Da ist ganz, was ganz Spannendes zusammengekommen. Und den haben knapp 25.000 Menschen abonniert und öffnen tun den auch fast die, also 40%, nicht ganz die Hälfte, aber 40% öffnen den auch. Das ist eine gute Öffnungsquote für so Newsletter. Und genau, und der ist jetzt natürlich, ich komme ja vom Zeitverlag ursprünglich, der ist jetzt natürlich, hat er nicht so eine Reichweite wie so ein Massenmedium, aber man muss auch sagen, wir sind ja auch in so einem sehr speziellen, engen Thema und da alle, die an dem Thema arbeiten, damit zu tun haben, ob jetzt einmalig oder professionell durch ihr Berufsleben bedingt, lesen den in der Regel. Ich sehe das ja dann auch, wenn wir, ich kriege häufig Antworten auf die Newsletter oder Kommentare oder manchmal auch ein bisschen gemeckert, aber in der Regel ist es wirklich sehr, sehr positives Feedback. Und da ist auch, was ich eben zu den MBI-Kandidaten gesagt habe, da sind auch häufig Kinder aus Unternehmerfamilien, die man in Deutschland kennt, also so Bekannte, die nicht in der ersten Reihe stehen und nicht Unternehmen medienwirksam übernommen haben, sondern sozusagen im Hintergrund über ein Family Office oder ähnliches interessante Unternehmen suchen, die sie in ihr Portfolio stecken.
Ja, und der wöchentliche Newsletter, was die Unternehmen, die auf dem Markt sind, betrifft und Kaufinserate, da kommen wir wieder dahin, also der ist schön durchzuklicken, sehr übersichtlich, gehört zur Pflichtlektüre am Montagmorgen. Wie viele Empfänger habt ihr da?
Und da haben wir, muss ich jetzt mal kurz überlegen, ich glaube knapp 10.000. Da ist der Wechsel noch ein bisschen höher als bei den anderen, weil sozusagen unsere professionellen Berater natürlich lesen und B, aber auch Unternehmer, die gerade was kaufen wollen oder sich orientieren, das empfehlen wir ja auch, den zu abonnieren, wenn man sein Unternehmen demnächst auf den Markt bringen will, damit man so ein Gefühl für die Marktlage bekommt. Das ist natürlich ganz gut, so als Überblick, und der ist bewusst nicht mit Inhalt gefüllt, sondern also mit textlichem Inhalt, sondern da geht's wirklich um eine übersichtliche Darstellung von dem, was gerade neu ist.
Ja. Big Bang Festival, KI-Festival, hatten wir vorhin schon mal thematisiert. Also ich war in Essen, ich glaube, das war in 2023.
Genau.
Sehr interessant, und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auch dieses Jahr nach Berlin mal komme.
Ja, wir freuen uns. Ich habe gestern gerade mit dem Management von Dirk Nowitzki, Oliver Kahn und sowas gesprochen. Und die werden es jetzt leider nicht sein, weil wir da Terminkollisionen haben mit einer anderen Veranstaltung, wo die schon sind. Aber das Line-up ist schon sehr, sehr gut und spannend aufgebaut. Und wir haben ja auch den Branchentreff Unternehmensnachfolge gehabt mit guten Masterclasses und Keynotes und Panel-Talks zum Thema. Das wurde auch sehr gut angenommen.
Mhm. Im Vorgespräch meine ich, ihr habt eine Buchvorstellung?
Ja, genau. Das ist jetzt gerade da. Morgen kommunizieren wir das. Es ist jetzt schon auf Amazon erhältlich und ist schon in der Bestsellerliste im Fachbuchbereich, weil natürlich das Thema sehr eng ist. Das wissen wir, aber ab morgen geht die Kommunikation los. Wir haben das Buch Ratgeber Unternehmensnachfolge 2025 mit 12 Experten, Expertinnen zusammengestellt. Obwohl, hier muss man tatsächlich sagen, Experten. Wir haben Nadine Gregg noch als Expertin zumindest dabei. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch geworden, um sich über das Thema Unternehmensnachfolge zu orientieren, in das Thema einzustimmen. Wir werden das auf unseren Privatinserenten immer exklusiv zur Verfügung stellen. Die werden das Buch bekommen und haben das natürlich auf allen Veranstaltungen und so weiter dabei. Ich arbeite ja mit vielen Verbänden zusammen, habe ich eben schon gesagt. Die sind auch alle sehr interessiert an dem Buch, weil deren Mitglieder natürlich, also jetzt nicht alle, aber viele Mitglieder, die kriegen das zurückgespiegelt, dass das Thema Unternehmensnachfolge ansteht. Ich hatte vorhin noch einen Termin mit dem Börsenverein Buchhandel. Auch da, auch bei den Buchhändlern ist es ja so, dass die vor einem Generationenwechsel stehen und eben genau auch solche Branchen stehen sozusagen davor.
Also morgen ist dann der 17.01.
Genau, morgen 17.01. ist alles online verfügbar und da ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt und Buch geworden. Und an der Stelle, wir haben hier intern ja ein super Team, weil wir auch ein Verlag und Medienhaus sind und haben da auch sehr viel KI bei der Erstellung dieses Buchs genutzt. Jetzt nicht inhaltlich, die Texte sind von den Experten geschrieben, aber wer schon mal ein Buch herausgegeben hat, der weiß, wie komplex das dann doch ist am Ende. Und da haben wir sehr viel KI genutzt.
Ja, interessant. Gibt es das auch als Hörbuch oder nur als Paper?
Das gibt es tatsächlich nur als E-Paper und gedrucktes Buch. Aber Hörbuch ist eine gute Idee, haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht ist das jetzt ein Anstoß.
Da bin ich gespannt.
Ja, ja.
Ja, hast du noch irgendwelche Themen, die du gerne anbringen möchtest?
Ja, wir sind ja hier Open House in Anführungsstrichen im digitalen virtuellen Bereich. Wir sind wirklich immer für Ideen, Inspirationen und sowas gut zu haben. Ich freue mich immer, wenn wir mit der Community in Kontakt kommen, in die Gespräche kommen. Ich weiß das von meinen Kollegen, Kolleginnen auch. Und von daher immer keine Scheu, gerne uns kontaktieren, wenn es eine Frage gibt oder wenn man vielleicht eine Idee hat oder ein gemeinsames Projekt verwirklichen möchte. Wir sind da sehr offen dafür.
Ja, schön. Vielen Dank für diese Einladung und vor allen Dingen vielen Dank für den Podcast mit dir. Ich glaube, der war sehr interessant, auch für die Hörer mal zu sehen, wie funktionieren Börsen, was machen Börsen. Und ich wünsche dir für die Buchveröffentlichung sehr viel Erfolg, auch für den Verkauf natürlich des Buches und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Vielen Dank für die Einladung, Timo. Hat mir großen Spaß gemacht und wir bleiben ja einfach im Gespräch.
Super. Also, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.